I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz-Podcast. Heute geht es um Streaming, es geht um Stream Wars. Mein Name ist Hannah und ich habe einen besonderen Gast mir im Abstandsstudio, nennen wir es, glaube ich, immer, per Telefon zugeschaltet, den wir schon einmal im Serienbiz hatten. Vielleicht erinnert ihr euch, aber stell dich doch einmal bitte selber vor.
Ich bin Florian von Gold Media. Wir waren ja schon mal bei euch zu Gast, oder ich war schon mal bei euch zu Gast, als ein schweres Gewitter wieder ging und im Hintergrund zu hören war. Ganz gut, weil das Thema waren ja die Stream Wars und da war das Ambiente natürlich gleich in der richtigen Stimmung. Ich bin derjenige, der bei Gold Media für den Bereich Streaming zuständig ist und habe ja da vor ungefähr 3,5 Jahren mal angefangen mit einem mit so einem Projekt, wo wir versuchen, so etwas wie die Fernseh-Einschaltquote für den Bereich der bezahlten Streams, also das Pay-VOD, nachzubauen. Und wie gesagt, seit 3,5 Jahren haben wir eben eine Plattform, auf der man diese Daten sich anschauen kann und liefern täglich Abrufzahlen für die S-Bot-Anbieter, die wir eben in Deutschland haben.
Genau, denn Zahlen, du hattest es schon genannt, die Streamer liefern ja keine offiziellen Zahlen oder nur die sie für richtig halten, sagen wir so. Ihr macht das, wenn ich noch einmal kurz nachfragen kann, weil wir die Fragen auch immer wieder bekommen, ihr macht das mit Umfragen, ne? Sehe ich das richtig?
Ja, wir versuchen seit nunmehr 3,5 Jahren so etwas wie die Fernsehquote oder die Einschaltquote im Fernsehen nachzubauen für den Bereich des Pay-VOD, also der bezahlten VOD-Plattform wie Amazon Prime Video, Disney Plus und ähnlichen mehr, die ja von sich aus keine Daten herausgeben. Und wir haben eine Plattform aufgebaut, auf der wir eben diese Zahlen täglich aktualisiert für unsere Kunden zur Verfügung stellen. Und das bringt uns halt so in die Situation, dass wir ganz gut über diesen Markt Bescheid wissen.
Genau, das läuft größtenteils über Befragungen, aber wir haben, da ist ja auch ein bisschen was passiert jetzt in den letzten Jahr, seitdem wir gesprochen haben, denn auch Netflix veröffentlicht ja so eine Art von Charts, ne, täglich. Fließen die auch mit rein? Also wie hat sich das verändert da bei euch?
Also es ist ja so, im klassischen Verständnis der Medienmessung in Deutschland zumindest, wenn man jetzt mal sich das Fernsehen betrachtet, da gibt es eben dann eine Arbeitsgemeinschaft, die AGF, die aus allen Fernsehsendern und inzwischen auch mehreren anderen Teilnehmern besteht. Und also in den Ursprüngen haben sich die Fernsehsender zusammengetan, haben ausgeschrieben, sie möchten also gerne hier eine Messung machen. Und dann wurde in einem Auswahlverfahren damals die GfK gewählt, um das technisch umzusetzen. Und die Idee dabei ist natürlich, dass man so eine Art neutrale Stelle hat, die sich eben mit diesen Dingen beschäftigt, weil es könnte ja auch jeder Sender für sich selber machen und seine eigenen Zahlen rausgeben, aber es hat eben einen gewissen Sinn, dass das jemand macht, der das neutral macht. Und so sehen wir das eben auch im Streaming-Bereich. Also wir finden das eher problematisch, wenn die Plattformen selber berichten und das sozusagen die einzigen Zahlen sind, die es gibt. Ja, das hat dann einfach damit was zu tun, wie kommen diese Zahlen zustande, hat das sozusagen eine Richtung und was steckt überhaupt dahinter? Und da kommen wir dann eben auch zu den Top-10-Listen von Netflix, wo man ja nicht so ganz genau weiß, wie genau die zustande kommen. Ja, also soweit ich das nachvollziehen kann, sind das eben dann möglicherweise sogar in Echtzeit die gerade getätigten Abrufe, Stream Starts, also wenn immer jemand in den Stream reingeschaut hat und ihn aber möglicherweise gar nicht zu Ende geschaut hat. Insofern gibt es ein ganz gutes Bild, was jetzt aktuell gerade vielleicht auf der Plattform los ist. Das ist aber immer schwierig, wenn man sozusagen das über einen längeren Zeitraum dann wissen will und noch schwieriger, wenn man wissen will, wie viele Leute haben das geschaut? Das weiß man natürlich auch nicht. Man weiß auch nicht, welche Soziodemografien dahinter stehen. Also waren das Männer, waren das Frauen, waren das Alte, waren das Junge? Und ganz am Ende weiß man vor allen Dingen überhaupt gar nicht, waren das jetzt die Leute, die eben die Abonnenten sind auf der Plattform oder die über Password-Sharing halt einen Zugang haben zu der Plattform Und man weiß auch nicht, ob das jetzt eine Person war, die das angeschaut hat, oder ob da zwei vom Monitor saßen oder vom Smart TV oder drei oder vier. Und das sind so alles Dinge, die eben trotzdem jetzt nicht bekannt sind. Und deswegen ist das ganz gut, dass wir das machen.
Kurze Frage gleich dazu, weil das eine Frage war, die wir viel von Usern bekommen und auch intern viel diskutieren. Erhebt ihr auch die oder fragt ihr auch nach dem Schauen, in welcher Sprache es geschaut wurde, also Deutsch oder UF?
Nee, das machen wir tatsächlich nicht.
Ach, schade, das würde uns ja brennend interessieren.
Ja, das kann ich mir vorstellen und wir haben auch schon drüber nachgedacht, das mal irgendwann anzufangen. Ja, das steht jetzt nicht ganz oben auf unserer Liste. Werden wir sicherlich irgendwann auch tun, aber es ist so von dem, was wir eben aus der alten Fernsehwelt wissen, ist es ja so, dass sozusagen diese Originalsprachversionen eigentlich nie funktioniert haben und die Einschaltquoten immer sehr, sehr schlecht waren. Und wir wissen, dass es mittlerweile deutlich anders ist auf den Streaming-Plattformen. Also viel mehr Leute gucken jetzt gerade so das Englische dann auch auf Englisch. Es gibt natürlich viele andere Sprachen auch, die vielleicht nicht so ganz geläufig sind oder wo es dann nur eine kleine Anzahl von Leuten gibt in den Ländern, die das am Original schauen. Aber ich glaube, wichtig sind halt schon so diese englischsprachigen Titel und das sieht man eben auch ganz gut. Ich glaube, wir sprechen später nochmal über Tiger King zum Beispiel. War ja sehr, sehr erfolgreich in England und war auch nicht unerfolgreich in Deutschland, aber es ist ein riesengroßer Unterschied. Ja. Und wir nehmen schon stark an, dass das mit der Sprache zusammenhängt.
Aber lass uns doch da gleich mal einsteigen. Jetzt, wenn wir sprechen, haben wir den, oh Gott, ich habe gar nicht mehr genau geschaut, den 9. Juli, glaube ich, ne? Ist heute Donnerstag, genau, nur so für die User.
Genau, heute ist der 9. Juli.
Als, sag ich mal, Corona losging, mehr oder weniger, hatte man ja auch kurze Zeit später eigentlich das Gefühl und auch in der Presse gelesen, dass jetzt so die Zeit der Streamer beginnt, ne? Alle sitzen zu Hause, alle sind im Lockdown und alle schauen jetzt nur noch Serien. Habt ihr das auch messen können? Also sind die Abrufe gestiegen? Wenn ja, kann man so grob sagen, wie viel Prozent? Und haben sie sich jetzt schon wieder eingependelt auf dem Vorstand? Oder wie muss ich mir so die Corona-Zeit vorstellen im Streamer-Bereich?
Ja, also wir haben das auch gelesen, oftmals in der Zeitung. Und das kam ja auch immer so von vielen Qualitätsjournalisten mehr so aus dem Bauch heraus als Faktenlage, weil es ja, wie gesagt, außer uns jetzt nicht allzu viele Fakten gibt in dem Bereich. Da haben wir uns dann auch immer schon sehr stark gewundert, wie das so kommt. Ja, ich glaube, das ist so eine Selbstevidenz, wird dann unterlegt und dann sagt man, ja, das muss ja jetzt richtig losgehen. Ja. Wir gucken uns ja nicht nur Deutschland an. Mittlerweile sind wir in 5 europäischen Ländern aktiv, also in England, in Frankreich, Italien und Spanien auch noch. Und wir haben uns natürlich sehr genau angeschaut und eben auch schon mal festgestellt, dass es sehr, sehr große Unterschiede gibt in den Ländern. Und der Lockdown in Deutschland war ja nicht ganz so hart wie in anderen europäischen Ländern. Also wir hatten jetzt mit, sagen wir, außer in Bayern ja keine großen Ausgangssperren und ähnliches mehr, was es ja tatsächlich in anderen Ländern viel, viel flächendeckender gab. Und das sehen wir auch in unseren Daten. Aber um jetzt mal von vorne anzufangen, tatsächlich ja, für Deutschland im Gesamten anschaut, dann haben wir eben so drei Sachen, die da wichtig sind. Das ist einmal eben der Corona-Lockdown, der sicherlich dazu geführt hat, dass Leute mehr streamen. Es gab aber auch den Markteintritt von Disney Plus, was ja sowieso nochmal einen eigenen Effekt erzeugt hat und beide Effekte natürlich vielleicht auch ein bisschen sich begünstigen zusammen. Und es gab eben die Osterferien. Und Osterferien sind sowieso dann auch immer nochmal eine Zeit, wo mehr gestreamt wird. Ja. Und diese drei Effekte haben natürlich irgendwie eine Beziehung untereinander oder haben sich auch untereinander verstärkt. Und das sehen wir auch in den Daten. Wir haben so für die Provider so ein bisschen unterschiedlich. Also im Bereich von so 7-15% plus haben wir da schon gesehen. Tatsächlich hat dieser Effekt jetzt aber auch wieder nachgelassen. Und wir haben das in den anderen Ländern, in Spanien zum Beispiel, deutlich, deutlich stärker gesehen als in Deutschland.
Ja, interesting. Okay, also auch die Stärke des Lockdowns hat logischerweise Einfluss genommen auf die, ne, die Anzahl der
absolut, absolut, darum gehen wir aus.
Okay, du hattest es anfangs erwähnt, genau, Tiger King, ist nämlich ein Thema, das mich sehr bewegt, generell die ganze Non-Fiction-Geschichte. Und ich fand ja immer ganz interessant, dass Netflix da ja auch extrem viel auch gepusht hat in den letzten Jahren. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Deutschen oder auch Amazon das so ein bisschen verschläft manchmal. Wir überlassen das sozusagen dem linearen TV, aber sage ich mal, wir haben immer noch das Gefühl, das ist irgendwie totaler Trash und keiner will es sehen, so ein bisschen. Mhm. Und leider habe ich auch das Gefühl, obwohl wir im öffentlich-rechtlichen Bereich sehr viel tolle Dokumentationen natürlich haben, verstecken wir die irgendwo im Nachtprogramm, wo kaum jemand es sieht. Und jetzt okay. fand ich wirklich es, oder? Ist doch so, oder? Also.
Ja, ich höre dir interessiert zu.
Und jetzt habe ich das Gefühl, und deswegen finde ich es nämlich so interessant, und meine Theorie ist natürlich auch jetzt, ne, der Journalist, der keine Daten hat, sondern nur ein Gefühl, ja. ist, dass das jetzt im März, April wahnsinnig gut funktioniert hat bei Netflix, weil es natürlich auch vom Timing her extrem gut gepasst hat. Wir haben einen Tiger King gesehen, was eher so ein bisschen trashig verspielt und crazy ist. Wir haben ein Last Dance gesehen, was wöchentlich veröffentlicht wurde, die tolle Jordan-Doku über die Chicago Bulls. Und wir hatten dann noch so ein, sag ich mal, so ein Trash-Reality-Show-Format in Finger weg. Und wenn ich natürlich mir täglich die Charts bei Netflix angeschaut habe, nur einfach um zu gucken, wer da so drin ist, ne? Also wer hohe Abrufe verzeichnet, waren die drei genannten wirklich sehr, sehr lange drin, immer drin und vor allem auch ein Finger weg war extrem lange drin. Ich würde sogar schätzen 6 bis 8 Wochen, was ich noch nie gesehen habe. Habt ihr da, zieht ihr da besondere Zahlen oder fragt ihr da auch besonders nach, was jetzt Non-Fiction angeht?
Zum einen nochmal zu der Top-10-Liste. Was uns ja immer wundert, ist, dass diese, wenn man sich die mal so über längere Zeit immer so anschaut, ist ja, dass die eigentlich fast ausschließlich aus Originals besteht. Das wundert einen ja, zumal wir wissen, dass es auch andere Formate gibt, die sehr erfolgreich sind. Und dann ist eben immer die Frage, da ist es ja so bei den Top-Listen, dass die immer auch auf eine spezifische Episode zurückgehen. Ja, dass also gerade eine Episode sozusagen in der Top 10 ganz vorne ist und die zweitstärkste Episode taucht in den Top 10 gar nicht mehr auf. Kommt uns auch manchmal komisch vor. Es kann natürlich sein, dass die Originals bei Netflix logischerweise mehr gepusht werden und deswegen auch mehr abgerufen werden. Also das kann tatsächlich auch so ein Effekt natürlich sein. Gucken wir uns auch ein bisschen größere Zeiträume natürlich an, in Minuten oder in Stunden an, sondern in Tagen. Und wir schauen uns immer die gesamte Season an und nicht einzelne Episoden. Und deswegen kommen wir da auch mal so ein bisschen zu anderen Zahlen. Und wie gesagt, haben wir auch das Co-Viewing noch mit drin und solche Dinge. Deswegen ist das nicht so richtig vergleichbar. Wir sehen also schon, dass diese Dokumentation, ich weiß nicht, Tiger King, würdest du sagen, was für ein Genre ist das? Ist das Dokumentation?
Also im weiteren Sinne, ne? Also klar, ich würde sagen, es ist eine Art von Dokumentation, aber sie ist natürlich schon, ja, was soll sie sonst sein, ne? Es ist,
Unterhaltungs- ja, es ist, also Netflix selber sagt ja aus, es ist eine Dokumentation und zum Ende habe ich erstmal so ein bisschen geschluckt, als ich das gehört habe, aber ich muss sagen, das stimmt wahrscheinlich. Aber es ist ja eine Dokumentation über wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ging es ja darum, so ein Trash-Format, ein Reality-Format zu drehen, was dann aber im Laufe der Zeit, weil die Story so crazy war, tatsächlich zu einer Dokumentation am Ende geführt hat. So über dieses Reality-Format, über diese komische Situation. So würde ich das jetzt mal beschreiben.
Genau, und natürlich kann man ja auch Dokumentationen über Reality-Formate drehen, ne? Aber
Natürlich, ne? Aber wie viel Reality-Format steckt drin und wie viel Dokumentation steckt drin? Ja, also ich würde sagen, es hat auch einen sehr hohen Reality-Anteil, ungeachtet dessen, wie man das jetzt in so Genre-inhaltsanalytisch durchkodieren würde. Keine Ahnung, aber es ist, was für mich eigentlich Kern der Sache ist, ist es, was du ja auch deiner Frage oder deine Zielrichtung deiner Frage ja ist dieses, sagen wir mal, der Inhalt ja eher weggeht von diesen klassischen Serien und Blockbuster-Inhalt und eher hingeht zu dem, was wir eben jetzt von den Fernsehsendern eben gerade den Privatsendern kennen. Also was sozusagen da so die Fernsehprogrammfarbe ist. Ja, und das sind ja alles so Titel, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Und ich glaube, es sind auch viele eben so Versuchsballons, wo man mal probiert, ja. Geht da was oder geht da nichts? Weil auch ein Netflix muss sich natürlich weiterentwickeln. Ja, sie können jetzt nicht lebenslang sozusagen immer nur noch amerikanische Serien und amerikanische Blockbuster sich auf die Plattform tun und wenn irgendeine EU-Regulierung das sagt, nochmal irgendeinen Katalog mit etwas angegrauten deutschen Inhalten oder europäischen Inhalten sich auf die Plattform stellen, weil das eben die EU verlangt. Ja. Und da guckt man sich natürlich auch an, was funktioniert in den Ländern oder was funktioniert auch über mehrere Länder global. Bei Netflix ist es natürlich immer möglichst global. Dann kommt man natürlich sehr schnell zu dem Thema, okay, was machen Fernsehsender und was kann man davon vielleicht noch gleich bei sich verorten. Und das sehe ich halt in diesem Mix zwischen Last Dance, Tiger King und Finger weg. Das sind halt so klassische Testballons, die man mal aufgespannt hat und ich glaube, das eine oder andere hat gut funktioniert. Tiger King, wie gesagt, hat in vielen Ländern besser funktioniert als in Deutschland. Gerade in UK hat das super funktioniert. Ich glaube, das liegt ein bisschen an der Sprache, weil das halt im Englischen auch einfach viel interessanter ist als mit der deutschen Stimme. Also Last Dance hat auch ganz gut funktioniert. Finger weg waren, fand ich ein bisschen enttäuschend. Das liegt jetzt vielleicht auch ein bisschen daran, dass eben hier sozusagen das Lokale, der Lokalkolorit fehlt oder so. Ich kann es gar nicht so genau sagen, was jetzt so der Grund ist. Aber insgesamt ist das natürlich schon eine interessante Entwicklung. Und zu den Dokumentationen muss man nochmal sagen, das ist auf den Plattformen, sind natürlich immer viele Dokumentationen drauf. Auch schon früher im Pay-TV waren Dokumentationen immer ein großes Ding, weil das eben auch ein sehr starkes Kaufargument einfach ist. Ja, man möchte ja nicht irgendwie irgendeine Plattform abonnieren, weil da so viel Trash drauf ist und man so ein großer Trash-Fan ist. Ich meine, Leute gibt's auch, aber das, sagen wir mal, in der normalen Familie gibt man dann eher zu, dass man das wegen der tollen Dokumentation abonniert. Ja, und insofern sehen wir auch in der Nutzung, dass Dokumentationen immer deutlich stärker auf den Plattformen vorhanden sind, als sie tatsächlich genutzt werden. Also die Nutzung von Dokumentationen ist eigentlich relativ schwach.
Also ich würde ja auch, in der Umfrage würde ich ja auch eher sagen, ich habe The Last Dance gesehen, als ich habe mich köstlich amüsiert bei Finger weg.
Ja, genau.
Möglicherweise, ja. Na, also das muss man vielleicht ja auch nochmal mit einbeziehen. Ja. Aber nochmal kurz nochmal eine Nachfrage. Du meintest, Finger weg war eher enttäuschend. Meintest du von den Zahlen, die ihr gemessen habt, oder von dem Inhalt?
Ja. Nee, ich würde jetzt gar nicht mal sagen, enttäuscht. Ich habe selber gar nicht gesehen. Ich kenne den Inhalt, ich habe nur mal reingeschaut. Den Inhalt kenne ich gar nicht. Und ich hatte mich dann so in einer, ich meine, ich hatte früher mal auf Prime Video, hatte ich ja mal gesehen, Unreal. Was ja so ein bisschen auch über so eine Dating-Show geht, ja, sozusagen von hinten und so ein bisschen sarkastisch, satirisch aufgebaut vielleicht sogar. Und ich hatte mal so ein bisschen das Gefühl, dass ich von dieser Show sozusagen auf einmal von hinter der Kamera auf vor die Kamera gerutscht bin. Ne? Aber ich habe, wie gesagt, nur mal kurz reingeschaltet. Ich kann gar nicht so viel darüber sagen. Ich habe nur gesehen, dass das halt sehr stark angeteasert wurde, auch auf Netflix selber, dass also auch ich bin jetzt vielleicht nicht 100% Zielgruppe für so eine Show und merke auch schon, dass trotz der großartigen Personalisierung, die ja auf allen Plattformen super funktioniert, ich dann auch immer sehr stark zu solchen Titeln animiert werde, das anzuschauen, was mich dann auch so ein bisschen wundert und dann klicke ich aber auch natürlich mal rein und dann hat Netflix dann doch wieder recht gehabt, weil ich habe ja reingeklickt. Ja. aber ich bin tatsächlich nicht Zielgruppe und fand das jetzt auch nicht so wahnsinnig interessant. Aber ich habe sozusagen den Vergleich, was jetzt sozusagen Fernsehreichweiten dann mit solchen Shows produzieren. Also das ist dann halt nochmal ein großer Unterschied. Ja.
Aber kommen wir nochmal kurz zu Corona-Zeiten, denn ich habe mir auch bei euren VOD-Charts mal angeschaut. Ich glaube, das war von letzter Woche. Ihr macht ja immer wöchentlich, ne, was so die meist abgerufensten Serien sind über alle Plattformen. Finde ich ganz interessant, einfach nur so, wo der Buzz liegt, weil wir ja auch bei Serienjunkies natürlich auch sehen, welche Zugriffe wir ungefähr haben, auf welche Serienseiten und welche News und so ein bisschen, finde ich es ja immer interessant, das mal anzuschauen. Wie gesagt, das ist von letzter Woche. Ich habe mir leider in Corona-Zeiten nicht wöchentlich eure Charts angeschaut, aber ich fand es doch. Ja, sorry. Ich habe ja Finger weggesehen, verzeih.
Ja, wir haben schon gemerkt, dass da mal ein Zugriff fehlt jede Woche. Ja, ich habe schon gewundert, wie das denn nur wieder ist.
Aber wenn ich jetzt also die letzte Woche mir anschaue und auch so wieder mein Gefühl, verzeih, aber jetzt die Frage auch diesbezüglich. Ich sehe in den Charts von letzter Woche nur 2 Prime-Video-Titel und den Rest ist Netflix, also auch lizenziert. Ne? Das ist ja auch immer so, also nicht jetzt Original, sondern Fake-Original, wie wir es intern nennen. Okay, und das war auch und das war auch so ein bisschen unser Gefühl, was wir hatten in Corona-Zeiten, dass eigentlich die meisten Leute wirklich Netflix und Amazon gesehen haben und einen Sky, einen Apple TV Plus, auch die deutschen Streamer von Joyn und TV Now eigentlich nicht so im Gespräch waren. Ich hatte das Gefühl, jeder ist so erschöpft nach den ganzen News am ganzen Tag, dass sie nur noch irgendwie Netflix anschmeißen und gut ist. Habt ihr das auch gemerkt, dass sozusagen, wenn man jetzt mal einen Stream-War innerhalb der Corona-Zeit, März, April, Mai machen würde, dass eigentlich Netflix da als klarer Gewinner rausgegangen ist?
Naja, man könnte den Fokus ja mal ein bisschen weiter aufspannen. Da muss ich mich jetzt aber ein bisschen aus dem Fenster lehnen, weil wir natürlich darüber auch nur bedingt Zahlenmaterial haben. Ich kenne allerdings auch einiges an Zahlenmaterial. Wenn jetzt sowas kommt wie so eine Pandemie, was die Leute natürlich erstmal in ihren Grundfesten erschüttert und sehr viel Unsicherheit provoziert und einfach sehr die Orientierung sehr schwer macht, weil vieles, was gestern noch gültig war, gilt heute nicht mehr. Auf einmal können meine Kinder nicht mehr zur Schule und das sind ja riesen Einschnitte. Ich kann nicht mehr zur Arbeit gehen oder ähnliches mehr, muss eine Maske tragen. Ja. Was als allererstes hochgeht, sind natürlich die Informationssendungen. Und da haben wir ganz klar profitiert, die Öffentlich-Rechtlichen, die Mediatheken, aber auch die Fernsehsendungen dazu. Auch Podcast, NDR, dann der Corona-Podcast und solche Sachen. Ja. Also alles, was mit diesem Thema zu tun hat, ging in den ersten Wochen richtig durch die Decke. Und das ging auch ziemlich lange gut. Und wir würden jetzt mal so aus der Erfahrung der Medienforschung sagen, dass es dann irgendwann so einen Umschwung gibt. Die Leute gewöhnen sich dann so ein bisschen dran an die Situation, die kommen dann besser zurecht. Und dann sind sie vielleicht trotzdem noch super genervt davon oder wollen das auch gar nicht so richtig wahrhaben und ein bisschen entfliehen. Und dann würden sozusagen die fiktionalen oder wahrscheinlich sogar die Comedy-Formate sehr stark werden, weil das dann einfach so ein Eskapismus-Effekt ist. Ja, man möchte dann sozusagen immer noch die Augen zu, ein bisschen vor der Realität. Und ist eigentlich ein bisschen erschöpft davon. Ja. Und das sehen wir eigentlich nicht so richtig. Ja. Das hätte ich jetzt erwartet, das scheint aber nicht so zu sein. Momentan ist eigentlich so, dass sich doch alles wieder so ein bisschen normalisiert. Wir laufen jetzt in den Sommer rein, die Ferien haben ja angefangen. Das ist jetzt nochmal so ein bisschen interessant, wie entwickelt sich so in den nächsten Wochen das Sehverhalten. Man kann das jetzt relativ schwer mit den Jahren zuvor vergleichen wahrscheinlich. Also da sind wir auch mal sehr, sehr gespannt. Ja. Aber ich wollte nochmal auf eine Sache hinweisen, wenn man nochmal die Top 10 sich anschaut. Also was mir jetzt aufgefallen ist, ist ja Dark, ist ja super stark bei Netflix. Also das hat die dritte Staffel ja super funktioniert. Und das hat übrigens auch in anderen europäischen Ländern diesmal sehr, sehr gut funktioniert.
Ja. Zwei Fragen dazu. Glaubst du, Dark, hattet ihr es im letzten Jahr zur zweiten Staffel nicht gesehen, diesen Push? Frage 1 und Frage 2 nochmal zurück zu den Abrufen in Corona-Zeiten. Wenn wir jetzt aber die öffentlich-rechtlichen News und Mediatheken mal weglassen, also die Info, haben dann jetzt im Unterhalter, also Entertainment-Bereich, die Streamer, hat da vielleicht Netflix gewonnen?
Ja, also Netflix, wie gesagt, also es gab ja so einen starken Nutzungseffekt, dass insgesamt mehr geschaut wird. Auch die Nutzungsminuten sind ja hochgegangen. Aber es ist, ich würde sagen, man sieht es nicht so an den Titeln. Also die Titel sind eigentlich, würde ich sagen, nicht überraschend. Da hat sich also keine große Veränderung gezeigt. Also wir hatten ja super starke Dinge wie Money Heist zum Beispiel, von Staffel zu Staffel eigentlich eine Steigerung, zieht ja auch sozusagen dann immer die alten Staffeln nochmal mit hoch, weil dann wieder nachgeschaut und vorgeschaut und hin und her geschaut. Dann hatten wir halt so große Produktionen wie Dark, wir hatten wieder 13 Reasons Why zum Beispiel und solche Sachen, ja, Riverdale, Modern Family und so. Und das sind alles Dinge, die eigentlich immer ziemlich stark sind. So, ja, da ist jetzt eigentlich kein großer Unterschied
zu. Aber jetzt im Unterschied zu einem Sky zum Beispiel, also einem Sky Ticket oder sowas. Es gab auch wenig HBO-Produktionen oder eigene Produktionen. Ne? Jetzt würde ich sagen, war es vielleicht vom Timing her auch ein bisschen schwächer, sage ich mal, das Programm. Ja. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass Sky natürlich dann auch kein Fußball, okay, aber auch was die Serien angeht, dass niemand über irgendeine Serie auf Sky gesprochen hat, jetzt in meiner kleinen Blase.
Ja, das, also wir haben jetzt da auch nicht allzu viel aus der Richtung gehört. Also wie gesagt, Fußball natürlich ist ja immer das große Zugpferd, Sport bei Sky, und das ist natürlich erstmal weggebrochen. Das ist natürlich auch sehr, sehr dramatisch für die Kollegen. Dann gab es ja diesen Merger eben so in der Konzernstruktur. Sowas hat in der Regel ja vielleicht auch nochmal eine Auswirkung auf das operative Geschäft. Ja, vielleicht ist man da auch mal ein bisschen beschäftigt mit sich selber eine Zeit lang. Das kann ich jetzt von außen relativ schwer beurteilen. Dann gab es ja eben über HBO Max, wird ja in Deutschland so nicht an den Start gehen als eigene Plattform, wie es in anderen Ländern der Fall ist, sondern das wird ja komplett über Sky verfügbar gemacht, wobei ich jetzt noch nicht so genau weiß, ob dieser Brand da Verwendung findet oder nicht. Das konnte mir bisher auch noch keiner so richtig sagen, was so da die Planung ist. Und tatsächlich glaube ich, ist das so eine Gemengelage, in der es einfach jetzt ein bisschen ruhiger war bei Sky, und man hat ja sehr stark sich wahrscheinlich mit den neuen Fußballrechten auch befasst und der Frage, wie die eigentlich jetzt umzusetzen sind. Und insofern wundert mich das jetzt nicht so wahnsinnig stark, dass das ein bisschen ruhiger an der Ecke war. Aber ich glaube, dass tatsächlich eben, was du auch erwähnt hast, diese Probleme bei der Produktion jetzt vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt sind, weil wir ja quasi sehen, dass jetzt die Produktionsfirmen so ein bisschen in die Probleme geraten, ihre Produktion fertig zu kriegen und neue Produktionen auf den Weg zu bringen, sodass man echt davon ausgehen kann, dass so Richtung Herbst vielleicht auch einfach nicht mehr allzu viel Material zur Verfügung steht. Ja, das wird nochmal spannend.
Stimmt, gerade wenn man, sage ich mal, auch nicht so viel Originals produziert, ne? Muss man ja auch dazu sagen.
Genau.
Ja. Noch einmal, achso, sorry.
Ja, und dann gibt es halt auch so Anbieter wie Apple TV Plus zum Beispiel, die ja quasi mit sehr wenig angefangen haben und kaum was nachgelegt haben. Morgen geht es ja dann los mit Greyhound, diesem Atlantik-Drama mit Tom Hanks.
Bitte nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das der große Hit wird. Sorry, wenn ich das sagen darf, vorweg.
Nee, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe es ja auch noch nicht gesehen. Also Tom Hanks ist natürlich ist einfach eine Marke und ein Name und spricht ja auch für eine gewisse Größe. Und das ist ja ein Film, der eigentlich fürs Kino produziert wurde, ja, und der ja nun aus Corona-Problematiken, ja, wie viele andere auch, jetzt direkt mal in irgendein Streaming-Fenster geht. Und das ist ja eine Sache, die wir sehr stark merken, dass eben diese Erstverwertungsfenster Kino wegfallen und die Streamer eben hier einspringen. Ne? Und jetzt aber bei Apple ist es so, dass die 30 oder sowas, ja, das ist ja wirklich sehr wenig und der Service gibt es ja nun auch schon eine ganze Weile. Relativ stabil ist ja auch Disney derzeit noch. Da warten wir jetzt auch, dass vielleicht nochmal das eine oder andere nachgelegt wird. Aber das spielt sicherlich auch eine Rolle dann was die Nutzung angeht und auch so die Nutzungsintensität dann eines Services.
Genau, aber dann lass uns doch einmal ganz kurz nochmal auf Apple TV Plus zurückkommen. Also nur, ich glaube, wenn der Podcast online geht, ist das Embargo ja auch gehoben. Also ich glaube, ich, wenn ich nicht deutlich war vorher, ich sag's nochmal, ich glaube nicht, dass Greyhound jetzt den Push von Apple TV Plus in Deutschland geben wird.
Nein, das sicher nicht.
Aber du hast recht, da kommt ja noch Little Voice zum Beispiel, kommt ja noch diesen Monat. Also es kommen noch ein paar Serien, aber ganz interessant ja auch. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema, wie sehr jetzt auch die Filme pushen für New Subscriptions. Aber zurück nochmal zu Apple TV. Das war natürlich auch für uns interessant. Also nach dem großen Bohai im März in Cupertino, ne, also im November war es dann ja soweit, Apple TV Plus startet, du hast es erwähnt, 4, sage ich mal, exklusive Scripted-Serien plus noch ein bisschen, bisschen Scheiß drumherum, wenn ich es mal so sagen darf. wie habt ihr diesen Launch miterlebt in Deutschland? Denn wir hatten das Gefühl, also wir wussten natürlich, worum es geht und waren dann natürlich irgendwie auch persönlich involviert gewesen durch diese Cupertino-Geschichte. Aber ich hatte das Gefühl, dass eigentlich das Gros auch von serieninteressierten Menschen davon nichts mitbekommen haben und auch, sage ich mal, durch die technischen Probleme anfangs auch nicht besonders happy waren. Und dass eigentlich, wie du schon sagtest, im Januar, wo dann die ersten 4 Serien der Buzz so ein bisschen weg war, dann auch eigentlich Apple TV Plus vergessen haben und das auch immer noch so ein bisschen der Stand ist. Wie schätzt ihr da den Start ein?
Ich glaube, das ist auch so tatsächlich. Also, die Nutzung ist relativ schwach. Dinge einer Plattform sind ja immer entweder, also der Content, Content ist King, oder eben Distribution, also wie schaffe ich das sozusagen, an den Endnutzer ranzukommen, also die Fähigkeit, einen Endnutzer zu erreichen. Und da muss man ja ganz klar sagen, Apple TV oder Apple über seine Geräte einen sehr großen Vorteil, was eben diese Distribution angeht, an Menschen ranzukommen. Und sie haben ja am Anfang auch sehr stark jedem iPhone-Nutzer gesagt, hallo, hier ist Apple TV Plus, und das ist ja, wenn man das umrechnet, jetzt eine Werbekampagnenwert, das ist ja gigantisch irgendwie. Ne? Auf der anderen Seite, aber was den Content angeht, kommen sie dann mit 24 Titeln um die Ecke. So, das ist natürlich gar kein Verhältnis, und man muss das ja auch bezahlen. Ein bisschen antizipiert, indem sie dann einfach mal jedem Apple-Nutzer, der früher oder später irgendein Gerät gekauft hat, nochmal ordentliche Freimonate geschenkt haben und so. Ja, das ist jetzt vielleicht kein ganz schlechter Move. Aber irgendwann muss man natürlich auch mal sagen, okay, jetzt funktioniert das oder funktioniert das nicht. Ja, und wenn ich jetzt Apple TV Plus anschalte, sehe ich natürlich als erstes mal eine Plattform und nicht eher so einen eigenen Service. Ja, also mir wird sehr viel Amazon Prime angeboten, Join, Inhalte und so weiter und so fort. Also Apple TV-Inhalte finden auch statt, aber das ist nicht sozusagen Kern dieses Angebots, habe ich das Gefühl. Ja. Und deswegen glaube ich einfach, dass die Strategie dahinter ist, einfach eine Plattform für Videoinhalte aufzubauen.
Aber Netflix ist noch nicht drauf, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, richtig. Netflix ist nicht drauf. Und soweit ich weiß, liegt das auch daran, dass Apple als Tech-Firma natürlich so ein bisschen eine andere Sicht auf die Dinge hat. Ja. Und Apple möchte gerne, und das ist auch sehr interessant bei Prime Video zum Beispiel, möchte natürlich gerne den Katalog durchsuchbar machen und auch wissen, was die Nutzer da drauf getan haben und dann voll integrieren. Ja, und wenn ich jetzt Apple TV Plus anmache, sehe ich eben, was ich zuletzt geschaut habe auf Prime Video. Und ich sehe auch, wo ich ausgestiegen bin, also bei welcher Minute. So, ja, und der Fortschrittsbalken und alles, das ist da. Das sind die Informationen, die Sie von Amazon kriegen müssen. Und Netflix hat sich dagegen ja verwahrt und wollte diese Informationen halt eben nicht teilen. Und insofern gibt es das dann halt nicht. Ja.
Ihr habt einmal sozusagen eure Studie veröffentlicht, als Media, ne, ihr erstes Printheft veröffentlicht hat. Mhm. Im April war das. Und diese Studie habe ich mir natürlich auch sehr interessiert oder zumindest die angeschaut, was auch die Zahlen angeht. Und da war eine schöne Grafik, Top 15 Streaming-Anbieter nach Abonnenten in Deutschland. Mhm. Und dort wird Apple TV Plus mit 650.000 benannt. Und wie gesagt, wir sprechen jetzt über die ersten 10 Tage April. Würdest du dabei bleiben oder würdest du sagen, das ist ein bisschen...
Das ist natürlich so ein Effekt auch einfach dann der Zeit. Ich muss mal gerade gucken. Also
warte mal. Genau, ich habe hier 1. bis 10. April, glaube ich, 2020.
Ja, wir haben also das bei Apple TV, wie gesagt, dieses Ding, dass jeder neues Gerät sich gekauft hat, oder ich hatte sogar ein bisschen vorher noch ein älteres Gerät, also hatte schon längst ein Gerät gekauft, ein MacBook, so, und auch ich habe noch ein Freiabo bekommen und so. Wir haben jetzt hier keine Unterscheidung zwischen den Freiabos und den bezahlten Abos, ja, und das ist halt immer so das Ding, ja, und Apple stagniert jetzt so bei 700.000 ungefähr.
Und mit da gibt's den Freiabos? Kein
mit den Freiabos zusammen, und da gibt's kein Hoch und kein Runter, und wenn man sich halt überlegt, welche Reichweite die eigentlich haben, ja, dann müsste das eigentlich deutlich mehr drin sein.
Ich muss ja sagen, dass mir drei von den vier Startserien sehr gut gefallen haben. Also meinen Geschmack haben sie da von meinem Serienkonsum her sehr gut getroffen. Ja. Ne? Und ich werde natürlich jetzt auch wieder Kunde werden, wenn dann die zweite Staffel von For All Mankind und Dickinson und Morning Show kommen. Also das fand ich nur ganz interessant, dass ich
da vielleicht
nicht schlecht getroffen wurde jetzt persönlich.
Ja, also ist die Frage, wie man das rechnet. Ja, wenn man jetzt sagt, okay, ich bezahle jetzt irgendwie vielleicht irgendwo im T-Board, vielleicht miete ich mir mal was für 4 Euro und dann zweimal im Monat irgendwas, dann habe ich auch irgendwie 8 Euro ausgegeben, und dann mache ich jetzt ein Apple TV Abo, dann habe ich so erstmal 20 Sachen, die ich durchgucken kann, und dann kommt irgendwann nochmal was Neues, und es jetzt dazwischen keine Lücke gibt. Wer weiß, ja, so wie kalkulieren die Leute das so? Ja, ich glaube, dass es überwiegend freie Abos sind, und wenn der eine oder andere wird dann auch vergessen, das zu kündigen, und wird nicht merken, dass das irgendwie in ein Pay-Abo übergeführt wird oder so. Ja, das passiert ja auch relativ häufig. Aber dann hängt es ja sehr stark davon ab, was an Content noch dazu kommt, glaube ich. Ja, das wird sehr wichtig.
Aber im Vergleich dazu haben wir ja auch einen anderen großen US-Player gesehen, und zwar im März Disney Plus. Wie würdest du jetzt den Disney Plus Start in Deutschland einschätzen? Klar, mitten in Corona-Time. Es gab ja auch so Verschwörungstheorien, dass Disney schuld an Corona sei.
Ja, ja. Naja, ich bin mir nicht so sicher. Sie haben ja auch einige Starts verschoben in Indien und so, wo sie dann gar nicht loslegen konnten und so.
Ja, ja, und die Parks, ganz ehrlich. Also Disney, der Aktienkurs ist ja auch runtergerauscht, ne?
Also. Ja, also sie haben wirklich, wirklich Probleme, und wir sehen ja jetzt auch, bei Disney auch viele Leute jetzt das Unternehmen wieder verlassen. Es liegt ja auch daran, dass sie einige Sender auch zugemacht haben. Viel in England, glaube ich, ja noch mehr als in Deutschland. Und bei Sky wurden ja auch Sender abgeschaltet und so. Ne? Und das hat natürlich alles Effekte, und das wird jetzt so sehr stark auf Disney Plus fokussiert. Wo wir uns natürlich auch mal fragen, ob das am Ende aufgehen kann. Weil Disney Plus ja aus meinem Gefühl heraus eigentlich viel zu billig ist. Ja, die Kosten sind viel zu niedrig, als dass ich das langfristig auf einem guten Niveau refinanzieren könnte. Was wir sehen in Deutschland ist ja, dass nach wie vor Netflix 3 Menschen pro Account hat, also was das Passwort-Sharing angeht, die sich eben die Kosten auch teilen. Und dann sehen wir, dass das Gleiche bei Disney passiert. Die sind also relativ dicht dahinter. Und da kommt jetzt eben so ein bisschen das Problem, wie refinanziert man so einen Dienst? Ja, Netflix ist ja deutlich teurer als Disney Plus. Und wenn dieses Passwort-Sharing eben den Markt verkleinert, weil diese Leute können ja nicht alle parallel oder werden nicht alle parallel ein Abo abschließen, wenn sie Zugang haben zu dem Dienst, ist der Markt einfach kleiner, und man kann an weniger Menschen rankommen. So. Und da fragen wir uns schon, wie Disney zu diesem Preispunkt das langfristig organisieren will. Ob eben das Passwort-Sharing eingeschränkt wird oder ob eben der Preis steigen muss und Netflix hat sich ja fürs Preissteigen entschieden. Das hat man in letzter Zeit gesehen, dass immer mal wieder so kleine Anpassungen diskutiert sind und das Password-Sharing eben ja das große Marketinginstrument war, mit dem Netflix überhaupt sehr schnell in den Markt auch reingegangen ist und reingehen konnte und sehr viel Reichweite aufgebaut hat. Ja. Ich glaube, das hat sich Disney auch sehr genau angeschaut.
Stimmt. Also ich muss sagen, natürlich haben wir Presse-Accounts, aber jetzt in meinem Privat-Account ist es auch geshared, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und da kommt ja auch dann so dieses Gefühl raus, dass es einfach günstiger ist. Ne? Das finde ich ja immer sehr fatal. Also wenn wir jetzt uns überlegen, dass ich, okay, dann zahle ich halt nur 4 Euro für eine Subscription, dann ist natürlich problematisch, wenn ich dann mehr zahlen muss auf einmal. Genau. Aber meine Frage dazu, ich fand ja ganz interessant, Disney hat ja, ich glaube, letzte Woche war das oder Anfang dieser Woche angekündigt, dass sie die Probe Woche abschaffen werden. Was ja auch so ein bisschen in die Richtung geht, dass das jetzt irgendwie nicht mehr stattfindet, dass man dann einfach testet oder noch eine neue E-Mail-Adresse hat oder irgendwas, ne, oder jemand anders das macht in der Familie. Fand ich ganz interessant, dass sie diese Probewoche, was auch, glaube ich, nur eine Woche war, was auch schon ungewöhnlich ist in der Branche, einfach abgelehnt haben.
Ja, ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass sie eben einmal diesen großen Brand haben. Also man weiß, glaube ich, was drin steckt. Ja, also technisch funktioniert das genauso gut wie Netflix. Ja, da gibt es jetzt irgendwie kein großes Aufgeschrei, wo Leute sagen könnten irgendwie, das geht ja technisch gar nicht, das mache ich mal lieber nicht. Ja, ich glaube, das ist kein Thema. Jeder hat schon mal einen Disney-Film gesehen. Man weiß ungefähr, was einen da erwartet. Und insofern, glaube ich, kann man da vielleicht auch drauf verzichten. Kann man das mal so ausprobieren. Finde ich jetzt kein großes, kein Riesending. Irgendwie wundert mich nicht. Und sie sind ja jetzt auf einem sehr guten dritten Platz in eigentlich fast allen europäischen Ländern. Sodass jetzt neben Prime Video Netflix eben Nummer 3 Disney sich überall etabliert hat. Ja, das ist schon auch eine erstaunliche Entwicklung. Also das ist auch eine gute Entwicklung, muss man sagen, haben sie wirklich gut gemacht, das zu erreichen. Und wir müssen einfach jetzt mal abwarten, wie sozusagen die finanzielle Situation dann auf der langen Strecke aussieht, weil es sieht jetzt so aus, dass sie sehr teures Material natürlich sehr günstig abgeben, um einfach Reichweite zu generieren. Ja, und das ist in der Situation jetzt okay, kann aber wahrscheinlich auf Dauer nicht so bleiben. Ja.
Auch was ja neue Produktionen angeht, ist es ja auch eher ein bisschen dünner, ne? Durch die Library nicht so fatal wie jetzt bei einem Apple TV Plus, aber es ist jetzt ja auch nicht, dass sie super viel Neues produzieren, ne?
Ja, ich glaube, es ist schon fatal. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es sehr fatal ist. Ich glaube, es ist einer der größten Fehler oder einer der größten Missannahmen, die sie getroffen haben. Also wir sehen eben, ja klar, im April Corona, da ging die Usage hoch wie nichts. Ich glaube auch, dass sehr viele Eltern froh waren, dass sie jetzt da so ein Testabo haben und ihre Kinder ohne große Sorgen vor Disney Plus setzen konnten, damit sie am Vormittag halbwegs ruhig durchs Homeoffice kommen und so. Das sind alles Effekte, die das hochgebracht haben. Wir sehen relativ stabile Subscription-Zahlen. Da gibt es jetzt auch keine große, also es ist sehr stark explodiert und dann seitdem sehen wir eher ein bisschen Stagnation.
Kurze Frage dazu. Meine Theorie ist nämlich auch, dass die meisten gleich das Jahresabo für 69 oder 59 gemacht haben und jetzt monatlich eigentlich wenig Leute sagen, okay, dann zahle ich die 6,99 nochmal für Disney.
Ganz genau so wird es sein und natürlich die Telekom-Kunden das erstmal über einen längeren Zeitraum natürlich jetzt behalten. Ich denke, auch wenn jemand das nicht nutzt, kündigt er das ja nicht jetzt automatisch. Ne? Aber wir sehen schon, dass es eine große Nutzung gab und dass das ein bisschen nachlässt über die Monate. Was jetzt natürlich auch mit Corona zu tun hat, weil vielleicht jetzt auch das ein oder andere Kind mal wieder zur Schule geht, tageweise mal hin oder so. Das hat sicherlich auch damit zu tun, aber ich glaube, dass eben die Attraktivität eines Dienstes nicht unbedingt nur, dass die große Library ist, sondern die Attraktivität ist eben auch, wie man das von einem Fernsehsender eigentlich fast erwartet, ja, dass eben neues Material kommt. Und das hält halt so einen Katalog frisch, das hält die Kunden frisch und sorgt eigentlich für eine gute Kundenbeziehung, weil man das Gefühl hat, dass die Plattform jetzt nicht sozusagen ein Video geliehen hat, ja, dann ist irgendwie zurückgegeben und dann ist fertig, sondern dass man jetzt so kontinuierlich mit neuen Dingen versorgt wird und dann kann man ein gutes Gefühl, wenn man weiß, hier ist man richtig, hier tut sich was, hier gibt es eine Entwicklung, hier kommt Content, hier ist mein Geld gut angelegt. Ja. Und das ist eben der, glaube ich, ein bisschen der Fehler momentan, dass man hier nicht genug in der Hinterhand hat, was man nachschieben kann.
Sie haben ja dann für knapp über 70 Millionen die Hamilton-Produktion gekauft und jetzt gerade, ich glaube, dieses Wochenende, glaube ich, veröffentlicht. Klar, ein USA größerer Fan, ne? Hamilton, das Musical da draußen, Riesenerfolg. Gab es diesen Push auch in Deutschland? Habt ihr da irgendwas gemessen? Oder ist Hamilton in Deutschland buzzmäßig nicht existent?
Ich muss da tatsächlich selber mal gerade nachschauen. Also es ist, sagen wir mal, die, was so richtig gut läuft, sind eigentlich so ein bisschen die, klar, Mandalorian nach wie vor, ist halt eine große Nummer. Die Simpsons laufen ziemlich gut. Star Wars, alle möglichen Star Wars-Dinge laufen auch ganz gut. Hamilton sehen wir jetzt noch nicht so richtig in den Top-Listen. Aber es kann sein, dass das natürlich noch ein bisschen, bisschen Zeit braucht.
Und noch eine Frage zu Disney. Wenn du sagst, 6,99 jetzt monatlich oder 69,90 ist zu günstig, wo würdest du sagen, lohnt es sich dann in Anführungsstrichen oder kann es zumindest break-even werden? Reden wir da über 10 Euro oder reden wir da über 15 Euro?
Naja, das ist so ein bisschen die Frage, was investiert man sozusagen ins Programm? Also wenn wir jetzt mal so einen Benchmark als Erfolg einer erfolgreichen Plattform zugrunde legen, würde ich jetzt Netflix nehmen und rechne mal, was sie sozusagen ausgeben fürs Programm und rechne das pro Account runter. Da komme ich ungefähr auf $7,50, den sie investieren in Content pro bezahltem Abo. Ja, und das Durchschnittsabo ist ja bei 13, 14 Dollar, irgend sowas. Ja. Also es ist der größere Anteil, der sofort ins Programm fließt. So, und das heißt, sie investieren pro Account mehr, als Disney überhaupt kostet. So, ja, das ist natürlich ein bisschen eine andere Hausnummer. Jetzt haben wir natürlich, ist ein bisschen auch Äpfel mit Birnen verglichen, weil Netflix hat ja keine großartigen anderen Erlösströme, außer vielleicht ein bisschen Sponsoring oder vielleicht mal das ein oder andere noch, wie jetzt Dark auf Sky jetzt weiter zu vertreiben, aber das sind ja jetzt eher nicht so die großen Dinge. Und das ist eben so ein bisschen die andere Situation bei Disney, die ja im Prinzip das nochmal über den Themenpark, über ihre Kreuzfahrtschiffe, über
Merchandise, ne? Hier Spielzeug.
Merchandise, auch Joghurtbechern, in Puscheltieren, so, ja, und da gibt es natürlich eine ganz andere Verwertungskette, die natürlich funktioniert, ja. Deswegen ist das, wie gesagt, ein bisschen schwierig zu vergleichen, jetzt durch Corona mit den Parks, Kreuzfahrten, das liegt alles am Boden, ist jetzt für die Kollegen natürlich auch alles ein bisschen dramatisch und schlimm. Aber ich glaube schon, dass auch Netflix ja natürlich nach wie vor nicht so ganz im grünen Bereich unterwegs ist. Wenn man jetzt mal den Schuldenberg sich anschaut, den sie mitschleifen und dann mal fiskalische Tricks beiseite lässt, ist das ein relativ dünnes Rennen, ja, so ein Betrieb zu den Kosten, die ja nicht gerade günstig sind im Markt, ja, das ist ja sozusagen die Premium-Kosten fast an der Ecke, dann eben einen sich selbst finanzierenden Service anbieten. Und ich glaube, dass das eben Disney, wenn sie diese, was sie jetzt in der Library haben, wenn sie das sozusagen weiterdenkt, wie viel sie da investieren müssten in Content und dann eben über ihre Pay-TV-Channels, die sie jetzt überall abbauen, das nicht mehr weiterverwerten können und ähnliches mehr, dann wird es halt schwierig, das so zu finanzieren. Und ich denke, das ist ja eh so ein bisschen, was meine Zukunftsansicht angeht, so, dass wir in einigen Jahren eine Konsolidierung dieses Marktes sehen werden und dann wird sich, glaube ich, erstmal zeigen, wenn die Geduld von einigen Investoren auch erschöpft ist, wird der ein oder andere Dienst vielleicht sich auch nochmal ein bisschen verändern oder auch verschwinden oder sich mit einem anderen Dienst zusammentun und ähnliches mehr. Und das wird dazu führen, dass die Preise insgesamt wahrscheinlich ein bisschen steigen. Das erwarte ich schon.
Ich fand ja auch ganz interessant, als jetzt HBO Max dann gestartet ist in den USA, du hattest es eingangs erwähnt, vor allem natürlich HBO, ne, aber auch noch Warner und Co., auch noch eine Library mit drin, ein, zwei Exclusives, die vielleicht ein ganz klein bisschen Buzz hatten, hatte ich auch das Gefühl, dass der Start erstmal technisch nicht optimal gelaufen ist oder eher suboptimal gelaufen ist, aber ich habe auch das Gefühl, dass $15 auch echt eine Menge ist.
Ist eine Menge, ja.
Na, und das spielt ja auch so ein bisschen in diese Diskussion gerade eben. Ich weiß, es muss refinanziert werden und die, ne, also jetzt Netflix zum Beispiel hat einen großen Schuldenberg, aber ich dachte auch so, $15 ist echt viel.
Ist viel, ja. Es ist auch eigentlich zu viel. Wenn man sich jetzt für so ein Deutschland anguckt, was natürlich also einfach historisch immer schon ein bisschen anders war. Wir haben eben die Öffentlich-Rechtlichen, die sehr schon mal sehr stark ins Portemonnaie greifen. Auf der einen Seite, dann sind wir das ja gewohnt, da für dieses Geld eben, was jetzt nicht so sichtbar ist, wo man jetzt nicht sagen würde, das ist ja nicht unbedingt Pay-TV, ja, also wir bezahlen jetzt hier unseren Beitrag und so und kriegen dafür Programm. Auf der anderen Seite gibt es eben Pay-TV, was relativ teuer ist, Sky zum Beispiel, Eben durch die Fußballrechte und ähnliches mehr, aber so besondere Dinge auch bietet. Und die Frage ist aber, wo ist dazwischen noch Platz? Ja, und dann haben wir eben auch das Free TV, was sich ja so ein bisschen aus der Blockbuster-Geschichte verabschiedet hat, kann man sagen. Ja, das findet da ja nicht mehr so sehr stark statt. Aber wo ist jetzt nochmal Platz für richtig so für ein Budget? Ja, und dieses Budget gab es ja vorher nicht. Das haben Leute haben für solche Dinge nicht so viel Geld ausgegeben. Und das hat Netflix und Prime Video haben das ja sozusagen diesen Markt geschaffen und haben da sozusagen dieses Budget erstmal in den deutschen Haushalten verfügbar gemacht. Ja, und jetzt kann man sich überlegen, jetzt ist das da, jetzt haben die Haushalte das eingeplant, wir zahlen halt so und so viel für unseren Streaming-Service, ja, das gibt es jetzt, das Geld, und das ist verfügbar. Jetzt kann man sich überlegen, ist das jetzt richtig da, wo ich es hintue, oder sollte ich mal wechseln oder so. Ja, und das ist halt dann nochmal ein anderes Problem, als dieses Budget erstmal verfügbar zu machen. So, und jetzt ist die Frage, wächst das oder wächst das nicht? Ja, und was wir sehen und glauben, ist eben, dass es nicht sehr stark wächst, dass es sehr, sehr langsam wächst. Und dass es bei gut 20 Euro eben derzeit vorbei ist.
Ja. Auch jetzt in Zeiten von einer Rezession oder auch einer Weltwirtschaftskrise, logischerweise, ja, auch wird es wahrscheinlich ja nicht signifikant ansteigen, sondern eher vielleicht ganz sogar genau, abnehmen, ne? Genau. In vielen Haushalten. Ja. Weil das wäre ja auch so das Erste, was ich dann irgendwie, ne, wenn ich arbeitslos bin, dann irgendwie auch mal skippe oder so.
Ja, vielleicht gut. Und man sieht das ja auch bei Sky zum Beispiel, dass sie führen jetzt monatliche Kündigungsfristen ein, wie Netflix das ja quasi erfunden hat, ja. Und das sind ja Reaktionen auf einen veränderten Markt, dass man sich dann einfach daran passt, ganz natürlich.
Wir müssen jetzt aber auch noch einmal, ich glaube, Quibi können wir fast ein bisschen passen, was ja auch zahlungsbereitschaft mäßig, ich glaube, $5 mit Werbung, $8 ohne Werbung, was ja auch schon recht teuer ist, sage ich mal. Aber ich würde eigentlich noch, weil die Zeit uns auch so ein bisschen davon rennt, in Deutschland ist ja noch was passiert. Und zwar sind ja auch zwei Local Heroes, glaube ich, wie sie sich selber auch gerne sehen und nennen, eingetreten. Und zwar Join mit Join und Join Plus und auch TV Now, also ProSieben, ne, Discovery plus die RTL-Gruppe. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe immer das Gefühl, auch wenn ich auf so Events bin von den beiden Anbietern, sie gehen immer so intern oder auch extern hausieren mit so, wir haben 4 Millionen Kunden. Oder 5 Millionen Kunden, das höre ich so ganz oft, wo ich immer denke, so, was sind das? Sind das zahlende Kunden? Sind das einfach nur Leute, die Catch-up machen oder TV gucken? Was ist das genau? Wie würdest du einschätzen, die beiden neuen Player? Ich fang ganz von vorne an. Und vor allem, wie groß würdest du ihr Potenzial einschätzen? Oder wie viele Abonnenten haben die gerade? Das würde ich gerne einfach mal wissen.
Ja, also bei TV Now haben wir die Situation, dass die schon ein bisschen länger im Markt sind. Und dass sie eben so eine, das ist eigentlich vielleicht ein bisschen die Besonderheit hier auch für Deutschland, dass wir eben diese zwei Sendergruppen, Privatfernsehen, dass sie sich auch eben im Streaming-Bereich genauso widerspiegeln, dass man eben hier TV Now, RTL auf der einen Seite hat und ProSieben Sat.1 jetzt mit Discovery zusammen natürlich dann eben auf der Join-Seite. Also Join ist ja auch hervorgegangen aus dem alten 7TV, Catch-Up, ja, und beide haben ja auch sehr starke Catch-Up Funktionalitäten sozusagen auf ihrer Plattform. So, und das ist ja nicht weg. So, das sind also keine, würde ich sagen, vergleichbaren Pay-Plattformen wie eben Prime Video oder Netflix, sondern das Catch-Up und das A-Word, also das werbefinanzierte Modell ist da eben noch sehr stark. Und TV Now, RTL, ist natürlich eine Macht in Deutschland, das muss man ganz klar sagen. Das zeigt sich eben auch hier im Catch-Up-Bereich, wo sehr viel geschaut wird, auch so bekannt aus dem Fernsehen bekannte Sachen natürlich geschaut werden. Das sehen wir relativ stark. Was den Premium-Bereich angeht, da ist natürlich jetzt, sind sie natürlich auch ein bisschen in einem Problem gefangen, weil man ja zum einen die Reichweite haben möchte für die Werbeverwertung und zum anderen möchte man natürlich auch dieses neue Geschäftsmodell, was ja eben Netflix aus Prime Video irgendwie aufgebaut haben, das möchte man natürlich auch nicht vorbeiziehen lassen und möchte sich da auch positionieren. Deswegen haben wir beide dieses Premium sich sozusagen dazu gebaut und stehen natürlich jetzt wahrscheinlich täglich vor der Frage, wie gehe ich sozusagen mit diesen beiden Erlösströmen um, wie schaffe ich da so ein Gleichgewicht, weil es ja doch ein bisschen eine Gemengelage ist. Ne? Bei Netflix ist es einfach so, man zahlt sein Geld, man kriegt seinen Content, dann ist man entweder damit zufrieden, dann bleibt man da, oder man ist unzufrieden, dann kündigt man, wenn man das kann. Ja, wenn ich jetzt kündigen würde, kann ich auch gar nicht. Ja, dann würde jetzt auch 3 Minuten das Telefon klingeln, dann würden viele Leute sagen, schalt das wieder an. Passwort-Sharing, ja. So. So, und jetzt ist es so, dass man natürlich sich überlegt, was kann man da eigentlich ins Premium tun, wie refinanziert man das, wie handelt man das auch aus? Und das sind so Probleme, mit denen man sich da wahrscheinlich tagtäglich beschäftigt, die, glaube ich, auch nicht ausgegoren sind, weil dieser Markt einfach noch zu jung ist. Ja, dieser ganze werbefinanzierte Markt, der ist in Deutschland im Prinzip ja sehr, sehr dominant von YouTube besetzt. Was werbefinanziertes Video angeht, das ist einfach der größte Player an der Stelle. Dann haben wir eben auch bei Amazon, darf man ja auch nicht vergessen, eben das ganze Gaming und diese Geschichten bei Twitch auch sehr stark laufen. Und dann haben wir eben das, was früher sozusagen Privatfernsehen war, was jetzt sozusagen auf diese fernsehrelevanten Plattformen oder fernsehnahen Plattformen geschoben wird. So. Und der größere Anteil ist natürlich A-Word, ganz klar. Das ist also das, was bei diesen Plattformen gut läuft. Und das ist eben die Übersetzung eigentlich des Free-TV-Modells ins Internet. Ja. Man schaut halt sich diese Shows an, die es auch im Fernsehen 1:1 gibt. Und man schaut die an und bekommt dafür Werbung. So. Problem daran ist, im Fernsehen ist die Werbung deutlich teurer, kann man viel besser verkaufen, auch wenn insgesamt der Markt natürlich sinkt und man erwartet, dass der sehr stark irgendwann, also jetzt durch Corona natürlich sowieso alles nochmal in den Werbemärkten gesunken, aber die Erwartung ist ja schon, dass so dieses werbefinanzierte Fernsehen, der werbefinanzierte Fernsehmarkt insgesamt kleiner wird und das auch deutlich schneller kleiner wird, als das bisher schon tut. So, und es ist aber schwieriger, eben diese Shows zum gleichen Kostenpunkt so im Internet zu vermarkten. Ja. Nichtsdestotrotz ist es so, warum soll man jetzt sozusagen sich einen Premium-Account kaufen, wenn man die gleichen Shows oder viele andere ähnliche Shows eben dann auch im A-Word sehen kann. Ja. Und das zeigt sich eben nur darin, dass mit großem Abstand eben auf beiden Plattformen diese werbefinanzierten Nutzungsszenarien deutlich ausgeprägter sind als eben die Kunden.
Genau, sie machen es so ein bisschen auch mit der Zeit, ne? Dann hast du exklusiv irgendwie Jerks schon bei Join, genau. Und dann später erst im linearen TV, ne? Was ich auch nochmal so ein bisschen, also es hakt auch bei mir so ein bisschen, ne? Ich war sehr positiv überrascht. Ich fand, es war technisch sehr gelungen. Also ich fand ja immer interessant, jetzt wenn so ein Launch kommt, dass ja auch manchmal sehr, sehr große Firmen, wir haben es auch von Google, ne, Stadia im Gaming gesehen, dass ja auch die größte Firma oder jetzt hier in HBO Max auch Probleme hat mit einem Launch, ne? Gerade wenn er auf technischer Seite. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich doch positiv überrascht, wie gut die Apps funktionieren.
Ja. Also, ja, das ist, muss man schon sagen. Ja, das ist wirklich ganz, ganz gut. Aber ich meine, bei RTL so, wenn man sich anschaut, TV Now, zum Beispiel gute Zeiten, schlechte Zeiten, ja, auch das läuft irgendwie im Streaming super, das läuft auch im Fernsehen super, ja. Also so, das sind halt so, sagen wir mal, das ist jetzt kein großer Shift. Wenn man sich jetzt anschaut, wie zum Beispiel jetzt Netflix angefangen hat, haben sie ja erstmal angefangen, diese fernsehartige Serienerzählung zu durchbrechen, in der man ja quasi abgeschlossene Episoden oder mehr oder weniger abgeschlossene Episoden immer haben muss, damit man die Leute nicht verliert, die jetzt mal eine Woche nicht im Urlaub waren oder nicht gucken konnten oder ähnliches mehr. Und das ist ja nun der ganz große Vorteil einer neuen Darbietungsform, die ja auch mal den Inhalt mitverändert, ja, dass das eben hier dann solche Erzählstränge ganz anders, House of Cards war ja damals das große Ding, ja, dass man eben das hier über mehrere Episoden durcherzählen kann, ohne Rücksicht zu nehmen, ob das jetzt jemand verpassen müsste oder nicht, ja, und dann tun sich einfach, da tut sich was, da passiert was Neues, ja, und das merken die Menschen natürlich auch so. Und diese Erzählform, die sind eben, es tut sich auch ein bisschen was natürlich bei RTL und bei Join und ähnliches mehr. Da werden die Sachen auch heute anders erzählt und die Stränge. Es gibt dann ein bisschen andere Erzählstränge oder ich habe mal gehört, irgendwie im Fernsehen, da laufen drei Parallelstränge super. Auf dem Videostreamings kann man auch vier nehmen und ähnliches mehr. Ob das jetzt so empirisch überprüfbar ist, weiß ich nicht. Ja. Aber es machen sich natürlich die Leute, die sowas produzieren, auch Gedanken dazu. Aber es ist natürlich so homöopathisch. Ja. Das merkt man jetzt als Zuschauer nicht so unbedingt sofort. Ne?
Nee, ich fand es ja auch toll. Also hier, wir dürfen nicht vergessen, Netflix hat ja, ich glaube, es waren 6 German Originals produziert in 2019, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber so grob vielleicht. Und ich meine, einen Join beziehungsweise ein RTL / ein ProSiebenSat.1, ich meine, die produzieren einfach wahnsinnig viel. Ne, deutsche Serien. Das ist ja, wenn du auch mit Autoren oder Produzenten sprichst, ne, das sind ja einfach genau wie ZDF oder ARD. Ne, das sind ja wirklich die einfach ne, Massen an Produktion machen. Und da muss ich sagen, also auch was ein RTL angeht, ich war am Anfang des Jahres bei so dieser Vorstellung, ne, der Programmvorstellung. Ich glaube, es waren 11 oder 17 neue Serien. Ich glaube sogar fiktional. Es war Wahnsinn. Also eine Menge, auch eine Menge merkwürdiger Kram mit drin, ne? So darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber ich war doch positiv überrascht, auch bei ProSieben, dass da wirklich auch ein paar jüngere, ne, Autoren und Regisseure auch mal zu Wort kommen.
Ja, natürlich. Das muss jetzt auch in die Richtung gehen. Das haben die Kollegen gut erkannt, weil sie sind ja lange Zeit, also das Privatfernsehen hatte ja das große Problem lange Zeit, dass sie einfach irgendwann gemerkt haben, dass es eigentlich ausreicht, wenn man so ein bisschen amerikanische Serien lizenziert, wenn man da irgendwelche Deals eintütet und das Zeug wegstrahlt hier über irgendwelche Frequenzen, die man halt zufälligerweise mal besitzt. Und dann funktioniert dieses ganze Geschäftsmodell super. Und dann haben sie natürlich schwer davon lassen können. Und ProSieben hat es natürlich als erstes gemerkt, weil die jüngere Zuschauer haben. Und die sind natürlich auch als allererste Mal abgewandert und ins Internet gegangen. Ne? Und weil sie genau dort auch auf den Plattformen die gleichen Serien kriegen, ohne Werbung, binge-watchen können, freie Auswahl haben und so weiter und so fort und diese ganzen Vorteile haben. Insofern haben die es natürlich dann gemerkt und es hat ja jetzt so einen großen Umschwung gegeben. Erst jetzt muss man ja fast sagen, ja, dass man nun wieder sagt, wir sind jetzt hier eine Entertainment-Company und nicht ein irgendwie analog-digitaler Fernsehen, Online-Shopping, Online-Video, Gesamt-Mischmasch-Laden oder so. Ja, das so. Und das ist, jetzt hat man wieder eine klare Fokussierung. Ja, dann muss man natürlich auch Einschnitte machen, die vielleicht schmerzhaft sind und versuchen, das Geschäft wieder aufzubauen. Und wenn man das sagt, muss man folgerichtig natürlich auch Produktionen dann vorzeigen. Ne? Sonst bleibt das natürlich leeres Wort und das merkt der Zuschauer ganz, ganz schnell.
Mhm. Letzter Punkt noch, apropos Mischmaschladen. Amazon Prime Video, haben wir wenig drüber gesprochen. eine Frage dazu. Ich habe das, wie gesagt, ich hatte ja das Gefühl, dass in Corona-Zeiten jetzt Amazon relativ ruhig war, auch in euren Top Ten jetzt von der letzten Woche ist ja auch, sage ich mal, zu Amazon Prime ist Lucifer, was ja eigentlich de facto mittlerweile Netflix Original ist, ne? Und durch crazy Lizenz Amazon Prime Original mehr oder weniger genannt wird. Prime hat jetzt, ich glaube, Anfang der Woche verkündet, dass sie jetzt mehrere User zulassen, also User-Profile bei Prime Video.
Genau, die gibt's jetzt.
Ne? Wo ich ja denke, so, ach Genius, jetzt kann ich endlich meinen Prime Video-Account teilen. Ja. Sorry, das war wirklich einer meiner ersten Gedanken, weil eigentlich.
Nee, das geht leider trotzdem nicht so einfach, weil.
Ach so, Prime, nur kurze Klammer noch, Prime Video würde ich ja potenziell nie teilen, weil ich immer denke, ich will nicht, dass irgendwer meine kompletten Kreditkartendaten hat und was sieht, was ich bestellt habe, ne, so ungefähr.
Das ist ja die wesentliche Geschichte, die dahinter steht, ist ja eben, dass man die kompletten Daten zum Shopping auch verwenden kann. Genau. Und das führt eben dazu, dass das Prime Video natürlich in der Familie geteilt wird. Aber außerhalb der Familie dann eher nicht.
Bei uns auch. Also deswegen, ich habe es nicht außerhalb geteilt.
Ja, genau. So. Und da so ist das immer, Land ein, Land auf, Land ab. Deswegen sind die da relativ sicher. Und diese die Profile dienen ja jetzt eher dazu, dass du im Prinzip, wie hat man früher gesagt, beim Radio die Durchhörbarkeit erhöht wird. Also wenn ich jetzt mir Prime Video aufmache und ich bin jetzt in einer Familiensituation, und meine Kinder gucken sehr viel Kinder-Content und ich mache mir dann vielleicht abends als der das bezahlt, dann mein Prime, meine Plattform auf und kriege erstmal 1000 Vorschläge von Paw Patrol über Peppa Pig, über was auch immer. Dann funktioniert das natürlich nicht so gut für die Exploration. Also wie komme ich an neue Titel ran und so. Und das ist ja eben das, was ich persönlich finde, bei allen Plattformen nicht besonders gut funktioniert, aber wo wahrscheinlich Netflix am weitesten ist, zu sagen, man versucht so eine Art Stream zu produzieren, indem du, also im Fernsehen würde man sagen, so ein Audience Flow vielleicht, ja, indem du auch so ein Handover hast, dann wenn eine Staffel jetzt durchgeschaut ist und da kommt jetzt keine, das ist ein traumatischer Moment, ja, jetzt ist, was gucke ich jetzt als nächstes und da muss man sich wieder super anstrengend damit beschäftigen, gucke ich jetzt nochmal einen Film, wie lange ist der? Die ist so lang, und da eine neue Serie, wie lange dauert das, bis ich eine finde, in der ich so richtig ein bisschen gehuckt bin und so. Also welche, ja auch so eine, sagen wir, internen Kosten, die man da so produziert an Aufwand, ja, und das am kostengünstigsten ist natürlich, man guckt irgendwas, was man schon kennt, da weiß man dann genau, was man kriegt, ja, machen auch viele Leute, auch wieder interessant, ja. Und da ist halt diese Vorschlagsalgorithmik, die ist super wichtig, ja, die funktioniert aber ehrlich gesagt bei keinem so.
Ich wollte gerade sagen, also gerade bei toll. Prime oder bei Amazon fand ich, war das ja echt immer sehr rudimentär, ne? Also da hatte ich das
Ja, Gefühl, aber es geht ja auch nicht, wenn viele Leute auf der gleichen Plattform unterwegs sind, wie gesagt, und dann Kinder und Frauen und Männer und alles durcheinander ohne Profile, dann wie kriegst du da sozusagen die Daten raus, wer jetzt gerade da vom Gerät sitzt,
ne? Aber sprich, das zweite Profil, was wir jetzt in der Familie anbauen, hat auch wieder den kompletten Zugang zu den Kaufaktivitäten und Co.? Okay. Ach so, ich dachte, Sie ändern das vielleicht ein bisschen. Ach, interesting. Ich dachte,
das würde ich an Ihrer Stelle nicht machen.
Ja, ne? deswegen, weil logisch, macht natürlich Sinn, ne? Gerade mit Kindern auch, mit Jugendschutz. Und wir wissen ja auch, ich meine, Netflix und Jugendschutz ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, ne? Aber das, klar, ich will ja auch nicht immer den Schrott von meinem Freund sehen da drin, ne? Logo. Ja. Ach, interesting. Aber warum ist das
denn? Hat er so einen schlechten Geschmack? Das ist
interessant. Sorry, ich sag jetzt immer nichts.
Ich hoffe, er nicht zu.
Ich glaube, jetzt ist schon vielleicht zu lang. Okay. Aber schön, aber er weiß das auch, dass ich da vieles nicht schaue. Aber warum denkst du denn, dass Amazon das erst so spät macht? Also ich meine, das ist ja auch ein Weltkonzern. Ich meine, das ist ja jetzt, und klar, das ist ja schon auch ein komplexes Thema, aber warum glaubst du, haben sie so lange damit gewartet?
Na, ich glaube, das ist, also bei Amazon im Konzern sind natürlich auch viele Dinge, werden täglich gemacht und an vielen Fronten wird gewerkelt und gemauert und gehämmert und man überlegt sich natürlich immer, wie priorisiert man dann so Dinge und dann gibt's halt so Sachen, die auf einmal viel Ressourcen schlucken. Das sind Interna von Prime, die weiß ich jetzt auch nicht alle, ja. Aber ich glaube, dass es eben nicht ganz unaufwendig ist, sowas für so eine große Plattform einzubauen und zu testen und zu gucken, dass das auch halbwegs gut funktioniert. Und ich glaube, wenn man das ordentlich macht, ist es wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, sich damit Zeit zu lassen. Und ob das jetzt funktioniert oder nicht, das werden wir jetzt sehen, wenn wir ein bisschen mit den Profilen halt Erfahrung sammeln. Ja, das ist einfach zu neu, da kann man noch nicht allzu viel zu sagen. Es ist aber so auf der anderen Seite, um nochmal die es schon länger zu machen, nämlich Netflix nochmal zu betrachten, ist es ja auch so, dass diese Profile eben, wenn man sich jetzt anguckt, was sind die Vorschläge, die man kriegt über die Profile selber, sagen wir mal von der Treffsicherheit her immer so ein bisschen begrenzt sind, finde ich. Und eben auch das Thema, was wir vorhin hatten, man will ja auch Sachen promoten, nämlich die Originals in der Regel, und die kriegt dann einfach jeder mal vorgeschlagen, ob er jetzt Zielgruppe ist oder nicht, ja, davon bin ich fest von überzeugt. Das führt natürlich dazu, dass so die gefühlte Güte dieser Vorschläge eben auch zurückgeht. Und noch ein Problem, man kriegt ja auch Mails als Subscriber mit Vorschlägen und Aktivierungsdingen, ja, guck doch mal und so. Und da weiß man natürlich auch gar nicht, welcher von den drei Zuschauern kriegt denn eigentlich die Mail jetzt, welches aus welchem Profil ist denn der jetzt eigentlich hier den Account gemacht hat. Und das führt bei mir immer dazu, dass ich ständig Vorschläge kriege von Sachen, die ich gestern gerade geguckt habe. Und solche Dinge, ja, wo ich mir denke, das ist jetzt von der Datenstruktur her nicht so schwer rauszufinden, dass dieser Titel auf meinem Account geschaut wurde gestern und morgen kriege ich eine Mail darüber, guck doch mal diesen Titel an. Ja, das ist natürlich Quatsch.
Interesting, weil ich glaube, ich weiß noch, dass irgendwann, ich hoffe, ich kriege das noch zusammen, ich glaube Anfang des Jahres, hat mich ja auch wahnsinnig gemacht bei Netflix, die Autoplay-Trailer. Ich weiß nicht, kennst du diese Diskussion, ne? Ich habe mich immer zu Tode erschrocken, ne? Wenn ich irgendwie so in einem blauen Tab irgendwas aufgemacht habe und dann auf einmal den Trailer Autoplay mit Ton gehört habe. Ja. Und ich glaube, das hat Netflix ja auch mitbekommen, dass da ein großer Hate war oder zumindest auch ein, und dann konnte man richtig, sie haben es dann auch so gebaut, dass du in die einzelnen Profile reingehen konntest und dann pro Profil die Autoplay-Geschichte abstellen konntest.
Ja.
Und ich meine, ich hätte dort auch gesehen, dass du sagen kannst, schick mir eine Mail oder schick mir keine Mail. Deswegen würde ich jetzt sagen, vielleicht guck mal in diese Einstellung. Vielleicht ist es irgendwie eingestellt, dass du die anderen Mail kriegst oder so.
Ja, also ich gucke gerne noch mal rein. Ja, das kann ich jetzt so genau nicht sagen. Ich bin nur mal überrascht, wie schlecht diese Vorschläge sind. Und ich finde auch in meinem Profil sind die nicht besonders toll, die ich da sehe. Ja, also vieles ist, sagen wir mal, was sozusagen an Mythen sich da rankt, wie viel Power und wie viel Geist und wie viel Ressourcen sozusagen in diesen Produktteil gesteckt werden. Finde ich, könnte man das irgendwie hoffentlich bald mal besser machen.
Ich frage mich ja auch immer, ich finde zum Beispiel die Kategorie Watch Again, denke ich immer so, warum? Ihr kennt mich doch, ich gucke eigentlich, ich muss so viel Schrott gucken auch beruflich, ich gucke wenig sozusagen.
Ja, das habe ich ja gerade schon gesagt, da bist du vielleicht eine Besonderheit, also es sind halt immer hohe interne, emotionale und geistige Kosten, die man da hat, ein neues Programm ausfindig zu machen. Du bist natürlich Profi, ja, dann darfst du nicht von dir auf andere schließen. Aber ich glaube, für den Normalbürger, der einfach nach der Arbeit aufs Sofa fällt und gerade irgendwie nicht in irgendeiner Serie steckt, ist es extrem schwierig, eigentlich sich eine neue Serie zu erarbeiten, ja, oder ein neues Format. Und da ist es oftmals, glaube ich, die schnelle Lösung, ach, das war doch toll, das gucke ich mir jetzt nochmal an.
Wirklich, das wäre eine interessante Studie, mal wie viele Leute in diesem ganzen Überangebot von Content einfach nur alte Sachen nochmal gucken.
Ah. Ja, es gibt auch Studien dazu und die zeigen auch tatsächlich, dass das relativ häufig der Fall ist.
Fällt. In Corona-Zeiten, im März habe ich es auch gemacht. So diese alte Feel-Good-Geschichte.
Ne, ja, eben. Wenn du jetzt das einfach so auch ein bisschen so Stimmungsmodulation, ja, du weißt, wenn du das guckst, dann kommst du in die Stimmung. Und das weißt du ja bei einer neuen, beim neuen Titel, weißt du das einfach nicht, was hinten rauskommt. Wie fühlst du dich, wenn du da durch bist, ja, oder drin steckst? Bist du dann entspannt? Ist das lustig? Ja, lustig weiß man schon, wenn es Comedy ist. Dann
ja, ich gucke, kleine Klammer, ich gucke ja recht viele Dokus auch auf Netflix, aber das war dann so The Keepers und Athlete A und so, also eher so sehr krasse, auch Vergewaltigungs-Missbrauchs-Dokus und dann so Watch Again for you, Hannah, weißt du? Und dann diese Titel, wo ich dachte so, nee, sorry, never again. Da fiel es mir halt extrem auf. Also, aber super, Florian. Ich weiß nicht, hast du vielleicht noch ein Trendthema, wo ihr glaubt, dass jetzt so Ende, vielleicht wenn Q3, Q4 anfängt im Winter, wo es hingehen wird?
Na, Quibi, wir wollten ja noch mal was zu Quibi sagen.
Ach ja, mein Lieblingsthema, ehrlich gesagt.
Genau, Quibi, also das Quibi ist ja jetzt auch so ein bisschen natürlich irgendwie Corona geschädigt, würde ich sagen, weil sie eben, also ich meine, Disney Plus auf der einen Seite ist jetzt vielleicht eher ein Corona-Gewinner, weil sie eben zu der Zeit da waren und ein gutes Angebot haben, was genau in diese Zeit passt. Quibi hingegen war zur gleichen Zeit da, fast zur gleichen Zeit, aber eben mit dem genau umgekehrten Angebot, was nämlich sehr stark, finde ich jedenfalls, konzipiert ist für die Drive-Time. Also die Idee ist ja, man sitzt in der Bahn, man hat sein Smartphone und dann kann man sich da Quibi-Sachen anschauen, die nämlich genauso lang sind wie die Fahrt in der Bahn und man kann das quer und hochkant machen und dann ist das super. Ja. Jetzt ist Corona da, die Leute fahren einfach nicht mehr, sitzen zu Hause, insofern fällt das weg. Und das ist ja auch das, was Quibi sagt, sie waren ein bisschen enttäuscht von ihrem Markteinstieg, aber das liegt halt eben daran, dass Corona die ganzen Fahrzeiten quasi zerstört hat oder nicht mehr vorhanden gemacht hat. Böse Zungen sagen aber, es liegt eher am Content, weil der eben nicht so überzeugt, wie man sich das erhofft hat. Ja. Wahrscheinlich ist es ein Mix aus beidem und was noch da auffällt, ist, dass Quibi eben relativ wenig Marketing macht oder gemacht hat.
Danke, dass du das erwähnst. Da wird gleich reingrätschen, denn ich würde nämlich auch sagen, genau wie du sagst, Marketing natürlich, ich glaube, sie hatten, ne, also hier Katzenberg und Whitman haben ja, ich glaube, 1,7 Milliarden ungefähr, ne, eingesammelt in Invest. Ja. Ich glaube, 1 Milliarde haben sie ungefähr in Content ausgegeben. Kommen wir gleich dazu. Ich fand nämlich die Content-Seite gar nicht so schlecht. Aber die 400 Millionen, die für jetzt Marketingbudget und Ähnliches zurückgelegt wurden, wurden, glaube ich, nicht ausgegeben, also für Quibi-Marketing. Ne? Die anderen Millionen natürlich, die sie an Werbeplätzen verkauft haben, natürlich wurde ausgespielt, in Anführungsstrichen, zumindest teilweise. Aber ich denke ja auch noch ein großes Problem war, sie haben ja wirklich jeden, der nicht bei 3 irgendwie auf dem Baum war, eingekauft, ne? Also von Stars. Da waren ja, ich kann gar nicht anfangen zu erzählen, wer da alles mit bei war, aber jeder Instagram-Star war da irgendwie dabei. Die haben ja auch in Corona-Zeiten jetzt nicht ihr neues Quibi-Format beworben. Auf ihren Social-Media-Kanälen. Ne? Wenn 130.000 Amis sterben, dann sag es ja nicht hier, Chrissy Teigen, guck mal eine neue Show. Ne? So. Und ich glaube, dass das auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor war, dass diese ganzen Promis auf ihren Social-Media-Kanälen natürlich nicht Quibi gepusht haben, würde ich jetzt auch mal sagen. Aber interessant, was ist dein Fazit dazu? Ja, es ist natürlich, man muss schon sagen, eigentlich gescheitert. Ne? Sie haben, glaube ich, was sind das, 3-4 Millionen, glaube ich, Customers, aber jetzt endet die 3-monatige Testzeit. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem.
Ja, also wir sehen halt so in den in allen Märkten, die wir anschauen, haben sie also keine großen Zahlen irgendwie schaffen können. Wie gesagt, mir fehlt auch so ein bisschen der oder vielleicht sind es natürlich klar, die Situation für sie ist jetzt wirklich wirklich ungünstig. Ob es jetzt an den Inhalten liegt oder nicht, kann ich nicht so genau sagen. Das ist sicherlich Geschmackssache und das zeigt die Zeit dann auch so ein bisschen. Aber ich sehe eben keinen großen, schnellen Markteintritt, auch nicht wahnsinnig viele Testabos, die da abgeschlossen worden sind und ähnliches mehr. Und es ist halt im Moment auch einfach schwierig für so eine, in dieser Gemengelage, jetzt kommt der Sommer mit den Sommerferien, da wird es auch nicht viel Drive-Time geben. Und diese Fokussierung eben auf solche Zwischennutzungen ist halt schon auch eine sehr spitze Fokussierung. So. Und ob da jetzt Platz im Markt für so ein Angebot, da bin ich auch eher ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Also da ist ja sowas wie TikTok zum Beispiel, das ist ja super erfolgreich so. Das gucken die Leute auch in der Bahn. So, ne? Und das geht halt sehr schnell und immer schnell drin, schnell draußen. Das ist jetzt halt ein ganz anderes sagen wir mal, ist inhaltlich nicht vergleichbar so, aber es ist eben die gleiche Drive-Time, um die man da konkurriert so, oder die gleiche Zwischenzeit, die man mal irgendwo schnell wegnutzen will oder so. Ne? Man setzt sich ja nicht abends vor sein Smartphone und sagt 20.15 Uhr, jetzt schalte ich mal TikTok an oder so, sondern die Nutzung ist halt irgendwie unterwegs oder irgendwo so mobil eben. Und das ist ja eben da crasht man sozusagen mit Quibi zusammen.
Ja, für mich crasht Quibi ganz extrem mit YouTube. Sie haben ja auch viele YouTube-Brands gekauft und ich finde oft, dass bei YouTube es besseren Content gibt oder sie auch eigentlich die wirklich guten Creator nicht gekauft haben, ne? So ein bisschen. Ja. Aber interesting, ist eine gute Frage, weil wir haben es getestet in der Corona-Zeit, ne? Technisch auch wirklich funktionierte sehr gut, auch mit diesem Switch, ne? Du konntest ja dein Handy noch drehen und sowas. Ich finde es auch zu teuer. Also das war eigentlich meine größte Problematik.
Ja, das ist auch erstaunlich teuer, das stimmt.
$5 mit Werbung, 8 ohne, dann mach doch $5 sozusagen, mach umsonst mit Werbung $5 ohne. Das hätte ich ja noch verstanden.
Ja.
Aber interessant. Ne? Wir werden sehen, ob sie nochmal einen neuen Push machen im Herbst. Denn ich meine, der ganze Content ist ja auch ist fertig produziert zum Großteil. Ne? Die nächsten Shows kommen ja auch wieder raus. Und das ist wirklich, also wer da mal Interesse hat, soll wirklich mal in die Listen gehen oder auch unseren Podcast hören, den wir dazu aufgenommen haben. Da sind so viele Stars involviert und Studios. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, die großen Studios sind ja auch mit drin, ne? Auch mit Cash. Wild, ne? Quibi.
Also ich meine, diese Funktionalität des drehenden Monitors, das hat natürlich auch viele im Markt, auch Techies, sehr stark umgetrieben. Und ob das jetzt das große Ding ist und so, das ist eben mal so die große Frage. Ja. Also ich glaube, das ist halt dieses eine Feature, wird es nicht entscheiden, wahrscheinlich, obwohl man vielleicht das gehofft hat. dann haben sie nochmal Pech gehabt und wirklich Pech gehabt. Und Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Ihnen der Atem lang genug ist, sozusagen das jetzt noch eine Weile durchzuhalten und zu gucken, ob sich das irgendwie stabilisiert.
Ich fand dieser Switch-Monitor fand ich ja ganz interessant für die Vermarktung, weil selbst die Kunden, die Werbekunden haben ja auch, sage ich mal in Anführungsstrichen, kreativere Werbung extra für Quibi gebaut, produziert. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, dass du wirklich, wir konnten sie leider nicht sehen in Deutschland, ne, wegen Leo, aber ich habe so ein paar mal online mir angeschaut und da muss ich ja sagen, finde ich ja auch nicht schlecht, wenn vielleicht jetzt auch mal Werbefirmen, Werbung gucken muss, dann will ich auch in Anführungsstrichen gut produzierte Werbung gucken.
Auf alle Fälle, na klar. Und ich meine aber dieses, so ein kleines Feature, das ist natürlich auch schnell mal irgendwo nachgebaut oder so. Das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, mit dem man auf Ewigkeiten alleine im Markt steht. Ja. Und wenn die Konkurrenten merken, dass das irgendwie etwas ist, was Zugkraft entwickelt, dann hat man das eben auch flott nachgebaut. Ja, das ist eben jetzt nicht so eine, sagen wir, es gibt einem jetzt keine Sicherheit über längere Zeit.
Stimmt. Ach, Quibi. Florian, letzte Frage. Was war dein letzter Binge oder deine letzte Serie, die dich komplett eingenommen hat? Ich habe ja, wie gesagt, unseren Podcast von Juno 2019 nochmal gehört. Mhm. Weißt du noch, welche Serien du damals erwähnt hattest?
Ich habe eine ganz bittere Vermutung. Du hast was ganz Altes.
Ne? Nee. Du hast erwähnt Der Pass.
Ah, okay, da bin ich aber froh. Super, ja.
Und du hast erwähnt hier The Vietnam War, hier diese ewig lange 10 Stunden.
Das war richtig Arbeit, da habe ich richtig gearbeitet. Deswegen, das ist also. Da habe ich mal richtig erschöpft, wenn ich dann eine Folge durch hatte. Bin ich mal am Sofa gefasst, da habe ich mich mal ruhig ausgeatmet und erstmal was zu trinken geholt.
Ja, hier, watch again, Florian, The Vietnam War.
Nee, das gucke ich mir nicht nochmal an. Ich meine, das ist wirklich super. Also wer das nicht gesehen hat, soll sich das angucken. Auch wenn man denkt, man wüsste alles darüber. Man kann noch mehr wissen. Das ist wirklich so, so, so gut gemacht. Und auch wieder natürlich eine Dokumentation, wo ich noch heute, sagen wir mal, meinen nicht aufgesetzten Hut ziehen muss und sagen muss, das hat mich wirklich nochmal überrascht. Ich habe jetzt zuletzt gesehen tatsächlich The Last Dance. Das hat mich doch nochmal sehr, sehr gepackt, weil ich nämlich auch von Basketball einfach gar keine Ahnung habe und von diesem Ganzen, was da so drumherum ist und was ja auch in Deutschland jetzt, sagen wir mal, nicht so groß ist, ja, aber in den USA natürlich ein Riesenthema. Ich habe das nie so richtig verstanden und wahrscheinlich wie die Amerikaner auch unseren Fußball jetzt nicht so richtig als Kleinigkeiten verstehen und nachvollziehen können. Und habe das sozusagen mal als Anlass und Hoffnung genommen, das ein bisschen zu verstehen, worum es eigentlich da geht in dieser Welt, in dieser Basketballwelt. Und das ist mir tatsächlich gelungen. Also ich habe dann auch mal hier und da ein bisschen recherchiert, was da so an technischen und wirtschaftlichen Dingen dahinter steht und warum diese Liga so aufgebaut ist und wie das alles so funktioniert. Das blicke ich jetzt ein bisschen durch. Das hat mir, also da habe ich ein bisschen tatsächlich was gelernt und es hat mich aber auch tatsächlich ein bisschen berührt. Diese Geschichte eben von den Sportlern und diesem Verein und wie das alles erzählt war und so diese gesamte Machart war einfach toll, großartig gemacht. Jetzt fand ich, am Ende hatte es ein bisschen länger. Ja, da hätte man vielleicht auch 2 Episoden weglassen können, dann wäre es vielleicht noch besser gewesen. Aber das hat mich da wirklich auch sehr überzeugt und das war eine sehr gute Produktion.
Kurze Frage dazu, war ja eine ESPN-Netflix-Koproduktion, ne? Lief auch bei ESPN, also auf ESPN in USA dann wöchentlich, ja. Und dann weltweit auf Netflix. Mhm. Glaubst du manchmal, dass die Streamer auf wöchentlich zurückgehen werden?
Ja, das ist ja eine Markt- und eine Diskussion. Ja, also es gibt ja viele Stimmen, die sagen, das Binge-Viewen, das ist eigentlich so die Turbo-Art, Geld zu verbrennen. Ja, weil du packst alles hoch, dann wird das durchgebinged und dann ist es weg. So, ne? Und du kannst so eine Basis nicht halten über längere Zeit, wenn das alles weg ist. Ja, und du hast eben den großen Vorteil, dass du, wenn du eine wöchentliche Verfügbarkeit machst, dann hast du 10 Episoden, dann hast du einfach mal 10 Wochen, in denen das irgendwie Thema ist, in denen du die Leute damit in Berührung bringen kannst, in denen die Leute halt regelmäßig auf deine Plattform kommen und wenn das funktioniert. So, ne? Ich glaube, es ist, also als Kunde selber bin ich natürlich happy, wenn das nicht stattfindet, sondern ich das durchgucken kann. Und das ist für mich auch, wäre für mich auch ein Grund, mal einen Service dann wieder zu wechseln, wenn das überhand nimmt. Ich glaube, dass das gut funktionieren kann bei sehr großen Dingen. Also wenn man jetzt so Game of Thrones oder sich sowas anguckt, ja, und das ja wirklich so das Riesending war, mit dem Sky dann über alle seine Portale dann mit wöchentlichen Rhythmus gegangen ist, wenn das dann die ganze Woche im Büro diskutiert wird und dann wird die nächste Folge angeschaut, so dann funktioniert sowas natürlich riesen gut und bringt auch lange Kundenbeziehungen und ähnliches mehr. Und ich glaube, dass die Streamer das bei Top-Formaten hin und wieder machen werden. Ich weiß jetzt nicht so genau, ob Netflix ist, glaube ich, selber auch nicht so Fan davon. Jedenfalls sagen sie das meistens und sagen, wenn sie das machen, müssen sie das machen, weil die Produktion oder der Lizenzrechteinhaber das so will. Kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das so stimmt oder nicht. Ich gehe aber davon aus, dass die großen Hits relativ häufig dann im Wochenrhythmus einfach veröffentlicht werden und sozusagen die große Masse eben nicht. So, das könnte ich mir vorstellen.
Ich glaube nämlich auch. Also ich habe das Gefühl, wir werden in so eine Mischwelt kommen irgendwie. Ne? Mhm. Also dass selbst auch Netflix sagt, nee, die Originals, die richtigen Originals ballern wir jetzt auch alle nicht raus, sondern wir gucken je nach IP, ne? Passt das besser wöchentlich? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Last Dance wöchentlich super angenehm. Also, ne, ich war so happy, ich wusste genau, wann es kommt, ja. Ne, und ne, wir wussten, okay, heute Abend machen wir das, ne, und dann ist auch gut, weißt du, nach 2 Stunden. Ich glaube, sie haben immer 2 Folgen gemacht, ne, kann das sein? Ja. Ich glaube, wöchentlich 2, fand ich auch eigentlich super.
Ich kann es gar nicht so genau sagen, ich war natürlich so spät dran, dass ich wieder so ein paar Folgen mir angucken konnte und dann war so ein abruptes Ende und dann musste ich wieder so ein bisschen warten und irgendwann, da habe ich mal was anderes vorgehabt und dann hatte ich auch immer wieder 2 Folgen auf einmal und so. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der immer so sich seinen Wecker stellt und guckt, wann das hochgeladen ist, sondern ich gucke dann ab und an mal rein und freue mich, wenn dann wieder was da ist. Mhm. Ja, aber ich bin eigentlich großer Fan vom Bingen. Liegt mir deutlich näher. Ja.
Ja, ich hätte gern beides, weißt du? Best of both worlds. Mal hätte ich gern Binge und dann hätte ich gerne so in meinem wöchentlichen Serienmix auch mal was wöchentlich ist.
Ja, okay. Ja, ich finde, beim Binge ist natürlich das Blöde, ist natürlich, wenn die Episode durch ist und man guckt auf die Uhr und man denkt sich, jetzt wäre es eigentlich die rechte Zeit, ins Bett zu gehen, aber eigentlich ist es noch nicht ganz an der Schmerzgrenze. Da könnte man ja noch eine Folge hinterher gucken und dann kommt man aber über die Schmerzgrenze und dann weiß man schon, dass es morgens bitter wird, wenn der Wecker klingelt. Und so, das hat man natürlich nicht das Problem, wenn das dann einfach keine neue Folge gibt. Ja, da ist man dann so ein bisschen entspannter und das führt aber dann auch dazu, dass ich dann eher dann auch abschalte und tatsächlich ins Bett gehe. Und wenn Reed Hastings sagt, sein größter Feind wäre der Schlaf, dann muss ich sagen, er ist an dieser Methode natürlich, hat er seinem Feind sozusagen Schützenhilfe gegeben.
Ja, wie wir immer sagen, eine noch, ne? Eine noch.
Ja, genau, eine noch.
Ja, ganz gefährlich. Oh, also ich würde mich freuen, wenn wir noch einen Podcast aufnehmen, spätestens in einem Jahr und dann nochmal
sehr, sehr gerne
re-evaluieren. Ne? Einer noch, Florian, vielleicht?
Genau. Einer noch und dann, ja, genau.
Dann schauen wir, was sich da getan hat, welche neuen Player oder welche Konsolidierung da eventuell auch stattgefunden hat. Vielen, vielen Dank für die wahnsinnig spannende Info auch in den Markt und die Diskussion dazu. Ja, Wahnsinn. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Also hat Spaß gemacht und gerne jederzeit wieder. Super. Und dann hoffentlich nach Corona.
Genau, dann genau in Happy Times wieder. Also, genau. Alles Gute, ne? Ciao, ciao.
Ja, vielen, vielen Dank. Tschüss.